Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die ganze schöne, große, weite Welt. Heute ist der 20. Januar 2023 und Andreas, ich bin mal gespannt, wie du jetzt den See beschreiben willst, weil hier ist die Schalusette zu.
Ja, wir mussten die Jalousie runternehmen, weil man von unserem Studio hier aus direkt auf den See gucken kann und da sieht man natürlich auch Füchse oder Kojoten oder sonstige Tiere, die hier so im Urwald rumlaufen, aber unser Hund sieht sie auch und der ist überhaupt nicht erfreut und der hat hier den ganzen Vormittag, den ganzen Morgen, Vormittag ist gut, wir sind schon sehr früh aufgestanden, hat er hier Rabatz gemacht und jetzt haben wir gesagt, wir müssen die Jalousie jetzt zumachen und sitzen hier in einem Halbdunkeln. Aber ich habe vorher nochmal durchgeguckt, der See changiert, es ist klare Luft, bewölkt. Morgen soll es ganz sonnig werden mit stahlblauem Himmel, aber es ist so um die 0 Grad.
Wie Sie sehen, sehen Sie nichts, aber wir haben zumindest hier einen sehr zuverlässigen Wetterbericht von unserem changierenden Meteorologen Andreas Popp.
Das Ganze hier in künstlichem Licht, weil ja von außen keins mehr reinfallen kann.
Ja, wir fangen gleich an mit einem aktuellen Thema. Jeder erwartet jetzt wahrscheinlich Rammstein, da kommen wir auch gleich zu. Aber es gibt doch einige Meldungen, die ein bisschen beunruhigend sind, beziehungsweise wenn man die deutsche Regierung ernst nimmt. Denn es wird jetzt mit einem Koalitionsbruch gedroht von Seiten der FDP und zwar, weil Herr Habeck, weil Klaus Müller vom Energieversorgungs-, wie heißt das, Bundesnetzagentur angekündigt hat, dass der Strom für die deutschen Bürger und Unternehmen rationiert werden soll. Und der energiepolitische Sprecher der FDP, Michael Kruse, das meldet die Bild-Zeitung, der ist stinksauer und sagt, den Weg in die Deindustrialisierung, den gehen wir nicht mit. Und er hat Zweifel an einem Gutachten zur Versorgungssicherheit und zur Machbarkeit der Energiewende, nämlich ohne Kohle und Atomstrom. Das hatte ja Wirtschaftsminister Habeck in Auftrag gegeben. Und der Superminister Habeck, der verteidigt das auch alles, dass man also ohne Kohle und ohne Atomstrom auskommen könne. Aber viele sind natürlich davon nicht überzeugt. Andreas, diese Androhung auch von Klaus Müller aus der Bundesnetzagentur, dass jetzt demnächst der Strom rationiert werden soll, das ist ja wirklich auch eine heikle Aussage.
Das ist definitiv, aber das wissen wir ja schon seit langem, dass er das vorhat. Und da gibt es ja auch diese interne Ampel noch, Rot, Gelb und Grün, nämlich was die Versorgung anbelangt. Das ist ja nicht nur ein Begriff, den wir aus der Koalition heraus kennen. Und dieser Michael Kruse, dem wäre gut beraten gewesen, wenn er schon vorher an die Öffentlichkeit gegangen wäre. Ich vermute mal, er hat es sogar gemacht, aber das Problem ist, wenn man die Medien natürlich nicht auf seine Seite bekommt, dann bleibt das eben halt auch ungehört. Das ist das Hauptproblem, was wir hier haben. Was ich hier erkennen kann, die FDP hat die Deindustrialisierung schon längst mitgetragen. Christian Lindner, der mich persönlich da ganz enttäuscht hat, den ich nämlich für einen Wirtschaftsexperten der freien Marktwirtschaft gehalten habe, hat sich aufgrund seiner eigenen Interessen, so ist meine persönliche Interpretation, anders orientiert. Ich finde das sehr schade. Und wir sehen, dass diese Deindustrialisierung jetzt mittlerweile zumindest im Mainstream angekommen ist. Der Begriff der Deindustrialisierung wurde noch vor einem Jahr von den Politikern und den Medien als Verschwörungstheorie bezeichnet, nämlich von Verschwörungsleugner. Verschwörungsleugner sind ja diejenigen, die sagen, es gibt keine Verschwörung. Also jemand, der einen anderen einen Verschwörungstheoretiker nennt, weil er zum Beispiel eine Theorie hat, mittlerweile ist sie aufgegangen und wir wissen, das ist eine Verschwörungspraxis. Also Verschwörungstheorie sind der Vorgang einer Praxis bis hin zur Praxis. Und dann gibt es eben halt die Verschwörungsleugner, die das ablehnen. Also es ist auf jeden Fall ein klärendes Gewitter, aber die Schäden, die entstanden sind bisher, die sind natürlich nicht mehr reversibel so einfach.
Wir wollen hier nochmal festhalten. Also in der Ampel kracht es in Sachen Energiefragen. Normalerweise sind wir davon ausgegangen, dass das von Anfang an hätte stattfinden müssen. Eigentlich schon als Frau Merkel 2011 nach Fukushima beschlossen hatte, dass die Atomkraftwerke nacheinander alle abgeschaltet werden. Es ist auch offenbar wirklich die Luft raus aus dieser Zusammenarbeit zwischen Grünen und FDP, denn wie die Bild-Zeitung meldet, sind die letzten energiepolitischen Gesprächsrunden im Bundestag kurzfristig vom Wirtschaftsministerium, also von Robert Habeck, abgesagt worden. Man will offenbar diese Gespräche nicht führen. Und was ist jetzt, ich will das nochmal hier ein bisschen vertiefen, was ist der Aufreger? Klaus Müller, der Präsident der Bundesnetzagentur, hatte erst kürzlich gegenüber der FAZ angekündigt, dass der Strombezug im Notfall bald rationiert werden könnte. Und FDP-Politiker Kruse sagt, eine Stromrationierung macht Deutschland zum energiepolitischen Entwicklungsland. Ich halte die Vorschläge vom Bundesnetzagenturpräsidenten für vollkommen falsch, Stromkunden im Bedarfsfall die Mengen zu beschränken. Und er nennt es einen Albtraum einer staatlichen Stromplanwirtschaft, den er nicht erleben möchte. Er sagt, kein Mensch kauft sich zum Beispiel ein Elektroauto, wenn er nicht weiß, wann er es laden kann.
Also hier erkennen wir die Trägheit der parlamentarischen Demokratie, dass jetzt so langsam diese Diskussion geführt wird. Also ich erinnere mich, vor 2 Jahren haben wir bereits diese Dinge schon heiß hier auch besprochen im Rahmen unserer Podcasts. Jetzt erst kommt es an. Und das zeigt, dass diese großen, schweren Administrationen wie die parlamentarische Demokratie einfach nicht wirklich fähig ist, schnell zu reagieren und schnell irgendwie umzusteuern. Und das ist das Dramatische, weil jetzt die Schäden bereits durch sind.
Wäre ich ein Verschwörer, was natürlich wirklich abzulehnen ist, dann würde ich sagen, eventuell wird hier ja auch eine Art Nebenkriegsschauplatz eröffnet, weil ja jetzt gerade Rammstein doch im Fokus der Öffentlichkeit steht und vielleicht ein paar Dinge da gar nicht so groß hochkochen sollen. Und bevor wir zu Rammstein kommen, wo sich ja heute hochrangige Militär- bzw. Verteidigungsexperten treffen, möchte ich noch mal ganz kurz eine Sache erwähnen. Gestern hatte ich ein Vorgespräch für unseren Kongress. Und zwar mit der Autorin, Buchautorin Miriam Muhm. Die hat ein Buch geschrieben, das heißt Die Krake von Davos. Es geht um das World Economic Forum. Und mir ist das gerade eingefallen, weil du den Begriff Verschwörung so deutlich jetzt nochmal erläutert hast. Was ist eine Verschwörung? Und wir sind viele Punkte aus ihrem Buch durchgegangen. Übrigens, ich möchte an dieser Stelle das Buch ausdrücklich empfehlen. Denn so viele Informationen auch über die Hintergrundsgeflechte des WEF habe ich geballt vorher noch nie gesehen. Und vor allem, wir haben ja nun alle hier erlebt und wir haben es begleitet, dass zu Beginn dieses WEF 2023 die Hofberichterstatter auf Linie gebracht worden zu sein scheinen und alle möglichen großen Verlage und Fernsehstationen gemeldet haben. Also es laufen so viele Verschwörungstheorien zum Thema WEF auf dieser Welt herum. Miriam Muhm, sie bestätigt so gut wie alles, aber nicht nur, dass sie es bestätigt, sondern sie belegt, sie beweist, warum es so ist. Und das ist so ein spannendes Thema, dass man, sie sagt, es gibt nicht nur diese WEF-Leute, es gibt natürlich noch andere, die Trilaterale Kommission und so weiter. Aber sie sagt, das ist schon eine Ansammlung von Leuten, die vorhaben, die Welt komplett zu verändern.
Ja, gerade so Komitee der 300 und so weiter, wie sie alle heißen, Roundtable, das sind alles Gruppierungen. Wir sprechen ja auch ab und zu eben halt auch von den Straussianern. Auch damit sollte man sich mal beschäftigen, um die Zusammenhänge besser zu verstehen. Weil diese ganze Komplexität, die zeigt sich oft erst, wenn man einzelne Puzzleteile mal durchnimmt. Und wenn man dann irgendwann auf ein neues Puzzleteil wieder kommt, was man durchnimmt, stellt man fest, oh, das passt ja zu einem anderen Puzzleteil, was ich schon mal hatte. Und so entwickelt sich langsam das Bild. Es gibt da ja nicht ein Vorne und Hinten, wo man dann chronologisch die Sachen durcharbeiten, sondern es sind ganz verschiedene Dinge. Nochmal, du hattest gerade gesagt, jetzt, wenn du ein Verschwörer wärst, nein, du wärst natürlich ein Verschwörungstheoretiker. Also wenn wir mal beispielsweise uns vorstellen, was eine Verschwörung ist, und ich weiß, du hast gestern, warst Du kamst ja aus diesem Gespräch mit der Miriam wieder zurück und warst ja ganz bewegt von diesen klaren Worten, die sie da wohl gebracht hat und die sie auch auf dem Kongress bringen wird. Also das wird schon eine gewaltige Geschichte sein, die ihr da erfahren könnt. Also zum Beispiel sehen wir uns mal hier ein Beispiel für eine Verschwörung an. Nehmen wir mal an, die Verschwörer schlossen im Namen der Bürger weltweit Verträge für mRNA-Spritzen ab. Und wir haben da ja einen Inhalt, den wir heute sehen. Zum Beispiel, man garantiert nicht, dass es hilft. Es ist keine Garantie, dass es hilft. Es gibt auch keine Garantie, dass es unschädlich ist. Aber es stellt die Verschwörer eben halt eventuell frei von sämtlichen Schadensersatzansprüchen und Haftungen. Und sollten sie doch mal verklagt werden, dann zahlen eben halt die Kläger, also die Geschädigten durch diese Spritze, sogar noch die Anwalt- und Gerichtskosten, zum Beispiel der Konzerne. Also ganz ehrlich, jetzt, wenn ich das so mir ansehe jetzt im Nachhinein, und das kann man ja erkennen, wie verfehlt nicht nur die Corona-Politik war, sondern auch die Verhandlungen mit den Konzernen, mit den Pharmakonzernen, dann kann man das schon unter dem Begriff Verschwörung laufen lassen. So einfach ist das Ganze.
Dankeschön für diese Ausführungen. Das ist wirklich wertvoll, wenn man sich immer wieder doch mit diesen Themen auseinandersetzt. Denn ihr kennt das aus eigener Erfahrung oder viele von euch, dass einem die Familienmitglieder, dass einem die Kollegen und Freunde, wenn man sich nur kritisch über etwas äußert, immer wieder so etwas vorwerfen. Ich hatte neulich mal ein Gespräch mit Menschen, die wir so ganz gut kennen. Und die haben gesprochen über einen Kollegen, von dem wir keine Ahnung hatten, zum ersten Mal gehört hatten. Und dann hatten wir gefragt, wie ist der denn, was macht der denn? Und da haben die nur abgewunken und haben gesagt, ach, das ist ein Verschwörungstheoretiker. Und da haben wir gesagt, ja, wieso, was ist daran jetzt Verschwörungstheoretiker? Ach, der stellt alle Themen von der Politik in Frage. Und das ist natürlich schon ein bisschen sehr leicht, wie man es sich macht.
Aber ich denke mal, das ist für unsere Zuhörer wahrscheinlich auch der Standard. Also ihr seht, es geht uns genauso. Auch in unserem Umfeld haben wir eben Menschen, die jede Form von Kritik nicht wollen und dann letztendlich auch offensichtliche Zusammenhänge ignorieren wollen, weil in dem Moment, wenn sie das zulassen würden, dann würden sich natürlich ganze Türen und Tore öffnen und der Mensch hat natürlich den Hang nach der Wahrheit. Und wenn er dann eben halt die Türen öffnet, dann wird er weiter in der Wahrheitssuche natürlich aktiv werden. Aber viele sind auch so träge. Und die wollen es einfach gar nicht mehr. Aber damit haben wir eben halt zu tun. Aber zum Glück gibt es einen Fluss, der geht nur in die eine Richtung, nämlich der Kritiker. Zurück zum Mainstream, das ist wohl nur ein Rinnsal.
Ich wollte noch eine Bemerkung machen, weil ich oder wir mehrere Zuschriften bekommen haben. Wenn wir hier im Podcast über Inhalte aus dem Kongress sprechen, dann haben manche jetzt gesagt, ja, und dann suchen wir den Link, wo kann man sich den Kongress der Nähe anschauen. Wir werden ab sofort bis zum Kongress in unserer Podcast-Ankündigung, wo die verschiedenen Themen angekündigt sind, ganz unten diesen Link auch einstellen, dass ihr den Kongress sofort findet und die anderen Teilnehmer euch anschauen könnt. Jo, jetzt kommen wir zu Rammstein. Dort auf diesem Militärstützpunkt treffen sich oder haben sich heute Morgen schon Vertreter der Ukraine-Kontaktgruppe getroffen, aber eben alle Verteidigungsminister westlicher Länder, auch der US-Verteidigungsminister. Es geht um weitere Hilfen für die Ukraine. Es geht um die Lieferung von Kampfpanzern, auch des Typs Leopard 2. Andreas, wir hatten ja am Donnerstagabend oder Donnerstagnacht einen Sonderpodcast gemacht, als Olaf Scholz, der deutsche Bundeskanzler, verkündet hatte, ja, also doch, wir werden eben Kampfpanzer liefern. Wir haben aber eine Bedingung, die wir daran knüpfen, nämlich wenn die Amerikaner ihre Abrams-Panzer auch liefern. Und das ist nun eine Frage, das wird jetzt von Amerika offenbar dementiert. Es gibt auch innerhalb der deutschen Bundesregierung Irritation, vor allem beim neuen deutschen Verteidigungsminister Boris Pistorius, der gerade frisch vereidigt ist. Und das heißt, das ist offenbar noch nicht entschieden, weil eventuell Scholz entweder zu früh nach vorn geprescht ist oder die falschen Bedingungen genannt hat.
Also was man aus diesem ganzen Gelage, was wir hier erkennen, wirklich ableiten können, ist, dass offenbar die Macht des Bundeskanzlers gegen Null geht. Also das heißt, also er sagt dann irgendetwas, er ist quasi wie eine Art Pressesprecher, im Moment aus meiner Sicht fast der Rüstungsindustrie. Aber er versucht dann eben halt noch so ein paar persönliche Meinungen, die vielleicht auch wichtig sind, weil die dem Volk schaden können, mit einzubringen. Und da wird dann natürlich sofort zurückgepfiffen und kommt dann gleich wieder in die Mangel eben der Machtstrukturen. Für mich sind diese Dinge unglaublich interessant, auch weil, wenn es nicht so dramatisch wäre, wäre das wirklich auch spannend. Und man könnte sagen, wow, irre, macht Spaß sogar, sich damit auseinanderzusetzen. Aber hier spielt man letztendlich mit unglaublich vielen Menschenleben, die übrigens täglich gerade geopfert werden in der Ukraine, und zwar auf der russischen und der ukrainischen Seite, und dieser Krieg sich ausdehnen könnte. Und ich war vorgestern Abend sehr erschüttert, als wir das durchgenommen haben. Wir werden jetzt einmal sehen, wie sie sich entscheiden werden.
Also es sieht so aus, als ob viele Stellen sehr sicher sind, dass das bereits in trockenen Tüchern ist, dass das hier ein Hin- und Her-Manöver zu sein scheint, weil eine Stelle nicht ganz zufrieden ist mit der Darstellung, zum Beispiel USA, die keine Abrams-Panzer liefern wollen und schon gar nicht sich vom Kanzler irgendwelche Bedingungen nennen lassen wollen. Wie würdest du das denn einordnen, dass im Vorfeld des Rammstein-Treffens der Chef des US-Auslandgeheimdienstes CIA, William Burns, sich mit dem ukrainischen Präsidenten Zelensky in Kiew getroffen hat? Das meldet die Washington Post. Und offiziell sei es darum gegangen, dass man den Vertretern der ukrainischen Geheimdienste weitere Unterstützung zusagen will in der Verteidigung. Andreas, aber was könnte es vielleicht noch gewesen sein?
Es zeigt vor allem eines, dass der Krieg oder diese gesamten Entscheidungen nicht getroffen werden in Kiew, in diesem Regierungssitz, sondern letztendlich von amerikanischen Administrationsabteilungen und in diesem Fall eben halt dem CIA-Geheimdienstchef. Das muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen, was der da eigentlich zu suchen hat. Spannenderweise, bevor der ganze Krieg dort losging in der Ukraine, war auch der Bundesnachrichtendienst dort in Kiew bereits da. Also auch das ist vielleicht mal ganz interessant. Also die Geheimdienste spielen hier eine große Rolle, auch wenn es der BND ist, der ja quasi eine Abteilung des CIA ist. So würde ich es interpretieren. Das möchte ich ganz klar nochmal sagen. Das ist meine Interpretation. Insofern sehen wir hier, wer eigentlich entscheidet. Und wenn dann ein Minister sagt ganz offen, Deutschland wird die Panzer liefern, dann können wir da, und zwar ein ukrainischer Minister, dann können die sicher sein oder wir sicher sein, dass die Information aus einer ersten Quelle kommt. Vielleicht von der CIA direkt.
Und genau das ist ja passiert. Es hieß ja von ukrainischer Seite, dass man ganz klar davon ausgehe, dass diese Entscheidung zugunsten dieser Panzerlieferung in die Ukraine gefallen sei. Wir wollen noch mal ganz kurz so ein bisschen das durchgehen, wie die Hofberichterstattungsmedien im Moment um dieses Thema herumeiern. Der Spiegel meldet heute, Überschrift, Militärkonferenz in Rammstein, gibt Berlin jetzt die Kampfpanzer frei? Und man beantwortet hier die wichtigsten Fragen, was von diesem Militärtreffen zu erwarten sei. Also wer nimmt teil? Zu der Konferenz auf der größten US-Airbase außerhalb der Vereinigten Staaten, also im rheinland-pfälzischen Rammstein, hat US-Verteidigungsminister Austin die Mitglieder der sogenannten Ukraine-Kontaktgruppe eingeladen. Dazu gehören neben den USA etwa auch Deutschland und Großbritannien. Natürlich wird unter anderem auch NATO-Generalsekretär Stoltenberg erwartet und der ukrainische Verteidigungsminister Resnikow. Und wie bei den beiden Treffen dieser Art im vergangenen Jahr wurden dem Vernehmen nach auch Nicht-NATO-Staaten eingeladen. Warum, fragt der Spiegel, benötigt die Ukraine so dringend Kampfpanzer, weil die Lage seit Wochen festgefahren sei im Russland-Ukraine-Krieg? Die Front, heißt es hier wörtlich, verschiebt sich trotz heftiger Kämpfe kaum noch. Panzer können der Ukraine helfen, feindliche Stellungen zu durchbrechen und weitere besetzte Gebiete zurückzugewinnen. Außerdem gibt es Befürchtungen, dass der russische Präsident Putin seinerseits im Frühjahr eine Großoffensive starten könnte, der die Ukraine etwas entgegensetzen will. Andreas, so richtig nach einem Sieger hört sich das nicht an.
Nein, das geht mit Sicherheit auch nicht um Sieger, aber es geht hier um unheimlich viele Zwischentöne, die hier eine Rolle spielen. Es geht also darum, mit den neuen Panzern quasi eine Offensive, das heißt eine sogenannte Rückeroberung durchzuführen. Rückeroberung ist vielleicht natürlich auch ein kritischer Begriff in Anbetracht des geltenden Abkommens, nämlich von Minsk, was ja letztendlich die Ostgebiete der Ukraine schon längst geklärt und auch anerkannt hatte. Und die Krim-Geschichte, die durch die Sezession gelaufen ist, der Krim, zumindest wird das so von russischer Seite aus bezeichnet, ist damit auch geklärt. Der Unterschied ist, man braucht natürlich ungleich mehr Material an militärischem Gerät, wenn man beispielsweise vordringen will in feindliche Linien, als dass man seine eigenen Linien verteidigt. Und jetzt ist die Frage, warum geht die Politik nicht dahin und sagt, wir gehen in die Verteidigungslinie, dann brauchen wir wesentlich weniger Material und damit können wir einen neuen Grenzverlauf erst einmal im Interesse der Leben, die geschützt werden. Das ist ja ein blutiger Krieg. Und das ist auch das, was die Militärexperten sagen. Der Herr Fahrt beispielsweise, einer der großen Militärexperten, der sagt zum Beispiel ganz eindeutig, ich glaube ein Sternegeneral ist das gewesen, der sagt eindeutig, wir müssen diesen Krieg beenden, wir müssen in die diplomatischen Beziehungen. Also das sind mittlerweile militäroberste Rang, höchste Führer, die sagen, stoppt den Krieg, wir gehen in die Friedensverhandlungen, während es mir vorkommt, als würde die Hofberichterstattung der Presse blutrünstige Berichte teilweise verfassen. Denn es fließt Blut bei dieser Geschichte. Es geht um Menschen, die sterben jeden Tag. Also eine völlig verkehrte Welt. Ich kenne es, dass die Presse versucht hat, mit Gewalt zu verhindern, den Finger in die Wunde zu legen, wenn irgendwelche Militärgurus meinten, wir müssten jetzt wieder in den Krieg ziehen. Es hat sich komplett verkehrt. Die Militärvertreter wollen jetzt im Prinzip für den Frieden und für die Verhandlungen und die Presse will den Krieg irgendwie um alles in der Welt durchdrücken. So wirkt es auf mich.
Herr Zelensky hat sich auch geäußert zu diesen Diskussionen um die Panzerlieferungen und er kritisiert Deutschlands zögerliche Haltung. Das hat er in einem ARD-Interview gestern Abend gesagt. Er sagt wörtlich, ihr seid doch erwachsene Leute. Sie können gerne noch 6 Monate lang so reden, aber bei uns sterben Menschen jeden Tag. Und dann hat er hinzugefügt, im Klartext, kannst du Leoparden liefern oder nicht? Dann gib sie her. Und Zelensky hat versprochen, die Panzer nur zur Verteidigung zu nutzen. Wörtlich sagt er, diese Leoparden werden nicht durch Russland fahren. Wir verteidigen uns.
Ja, aber da wird es ja nämlich auch schon im Prinzip sehr kritisch, weil der Leopard 2 ist ein kompliziertes Gerät und der muss militärisch auch flankiert werden. Das ist ein ganz wichtiger Punkt bei dieser Geschichte. Man kann nicht da einfach ein paar Leoparden 2 reinbringen. Das ist ein hochmoderner Panzer, kostet 15 Millionen Euro in der Anschaffung. Und den kann man nicht einfach in die Walachei stellen und dann wild drauf losschießen mit den großen Rochen und mit den Tiernamen, wie das unsere Minister aus Deutschland gerne dann bezeichnen. Also hier gehört natürlich eine größere Infrastruktur zu und der Leopard 2 führt dazu, dass weitere Forderungen weiterer Begleit- und Rahmenbedingungen eben halt dazu geliefert werden müssen. Das heißt, hier ist eine Eskalationsspirale, die aufgebaut wird.
Eigentlich ganz klar, eigentlich für uns auch spätestens nach dem, was wir am Donnerstagabend zusammengetragen haben, was nicht verwundern kann. Vor allem finde ich auch spannend das Wording von Herrn Zelensky, so nach dem Motto, kannst du liefern oder nicht, dann gib her. Das ist ja doch sehr nachdrücklich. Und ich will dazu gar nichts weiteres sagen. Die Frage ist, und das versucht der Spiegel hier zu klären, genehmigt die Bundesregierung die Lieferung des Leopard 2? Und die Erklärung lautet hier, viele westliche Alliierte drängen auf eine stärkere Bewaffnung der Ukraine. Ob sich schon in Ramstein etwas tut, ist jedoch unklar. Pistorius machte vor dem Treffen klar, die Frage, ob deutsche Panzer geliefert werden, ist Chefsache. Das ist eine Frage, sagt er wörtlich, gestern Abend, die der Kanzler mit dem amerikanischen Präsidenten erörtert. Zugleich betont Pistorius, ich bin ziemlich sicher, dass wir in den nächsten Tagen eine Entscheidung dazu bekommen werden.
Naja, die Entscheidung ist schon gefallen. Das hat er ja gesagt, der Herr Scholz. Und wenn hier beispielsweise der neue Verteidigungsminister sagt, dass Herr Scholz das Ganze besprechen wird, eben mit dem amerikanischen Präsidenten, auch das zeigt wieder, dass ohne Absprache mit dem Weißen Haus nichts geht. Ich finde immer, diese Zwischentöne sind wichtig so zu beobachten, dass man das erkennt. Ich habe noch nie gehört, dass wenn beispielsweise die USA sagen, wir setzen meinetwegen Waffen ein in Afghanistan, in Syrien oder in Libyen, dass er dann nochmal Rücksprache mit Frau Merkel oder jetzt mit Herrn Scholz halten würde. Und das ist noch mal ganz wichtig zu erkennen.
Von Frau Baerbock als Außenministerin hört man in diesem Zusammenspiel so gut wie gar nichts übrigens. Sie ist zwar hocherfreut, dass Boris Pistorius Verteidigungsminister geworden ist. Wörtlich hat sie im Bundesamt für Auswärtige Angelegenheiten am Dienstag geäußert, wörtlich, ich freue mich ebenso wie der Bundeskanzler auf die Zusammenarbeit mit dem zukünftigen neuen Verteidigungsminister. Sie setze und baue darauf, heißt es weiter, dass wir das, was wir zwischen Verteidigungsministerium und Auswärtigem Amt in diesen nicht einfachen Zeiten gemeinsam vertrauensvoll geleistet haben, auch künftig weiter fortführen werden. Ansonsten, Andreas, hört man in dieser ganzen Angelegenheit, dem Ukraine-Krieg und so weiter, nur noch sehr wenig von Annalena Baerbock als Außenministerin, außer dass sie sich jetzt für ukrainische verschleppte Kinder einsetzen möchte.
Ja, die Sache ist die, dass Frau Baerbock natürlich keine Erfahrung hat in ihrem Amt. Das darf man nicht vergessen und auch vorher keine politischen Erfahrungen hatte im diplomatischen Dienst oder so etwas, sondern mehr oder weniger als grüne Politikerin aus dem Nichts da reingeschubst wurde in ein solches hohes Amt. Das dürfen wir nicht vergessen. Und sie sagt natürlich nur dann etwas, wenn man ihr einen Text vorlegt und legt. Und wenn kein Text vorliegt, dann kann sie natürlich auch nichts sagen. Was soll sie denn tun? Ich glaube, wenn sie eigenverantwortlich reden halten würde, dann hätten wir ein Riesenproblem.
Der Spiegel sagt weiter, nach welchen Kriterien wird Kanzler Scholz jetzt entscheiden? Und hier heißt es, dass es für Scholz bei den Waffenlieferungen um drei Prinzipien gehe. Erstens, die Ukraine muss entschlossen unterstützt werden. Zweitens, Deutschland und die NATO dürfen nicht in den Krieg hineingezogen werden. Und drittens, es darf keine Alleingänge geben. Man versucht zu erläutern, dass vor allem bei dem zweiten Kriterium, nämlich dass Deutschland und die NATO nicht in den Krieg hineingezogen werden dürfen, dass Scholz sich hier in Übereinstimmung mit der Mehrheit der deutschen Bevölkerung sieht. Und das dürfte auch wirklich Fakt sein. Und man kann ja eins sagen, Andreas, Scholz hat sich ja bis jetzt gewunden wie ein Regenwurm oder wie eine Schlange, um nicht in diese Diskussion zu müssen. Aber der Druck, sei es vom EU-Parlament, sei es von den Medien, sei es aus der Ukraine direkt, der wird ja wirklich fast unerträglich.
Das stimmt wohl. Aber also auch das möchte ich auch noch mal ganz klar unterstreichen, was du gerade sagst, dass es für den Herrn Scholz mit Sicherheit keine leichte Aufgabe ist, jetzt die Interessen des deutschen Volkes zu vertreten. Allerdings wusste er das auch vor seinem Amtsantritt. Also es ist jetzt nicht so, dass er plötzlich zum Opfer wird. So einfach kann man es sich nicht machen, es sei denn, er wäre naiv gewesen. Das unterstelle ich ihm aber auf keinen Fall bei seiner Geschichte, die er hat, alleine in Sachen von Steuerumgehungsbeständen im Rahmen der Warburg Bank und so weiter. Er ist ja schon ein Manager und vor allem auch ein Krisenmanager, wenn er selbst eben halt ins Fadenkreuz der Behörden kommt beispielsweise. Also für ihn ist das Ganze nicht neu, sich permanent rauszuwinden. Da ist er aus meiner Sicht auch Experte. Aber wichtig ist eben halt doch immer wieder zu erkennen, gerade für diejenigen, die noch nicht so tief in den alternativen Themen unterwegs sind, wie die Machtstrukturen aufgestellt sind. Weil die Masse der Menschen glaubt immer noch, dass der Kanzler, dass ein Präsident oder ein Minister tatsächlich eigenverantwortlich Entscheidungen fällt. Da muss man immer wieder drauf rumreiten, sonst werden wir auch nicht mehr.
Die Bild-Zeitung berichtet, dass Kanzler Scholz ja gegenüber US-Präsident Biden deutlich gemacht hatte. Das hatten wir am Donnerstagabend auch. Am Mittwochabend war das, ne? Donnerstag, zur Donnerstagnacht. Ja, gestern Abend war es mit Sicherheit nicht. Genau. Da hatte ja Scholz sich auf Biden bezogen und hat die Aussage getätigt, Kampfpanzer nur zusammen. Also konkret will er nur Leopard-Kampfpanzer liefern, wenn die USA ihrerseits Abrams-Panzer in die Ukraine schicken. Boris Pistorius schlägt jetzt aber schon neue Töne an und hat in der ARD gesagt, ein solches Jungteam ist mir nicht bekannt. Also ein ziemlicher Paukenschlag. Ein Jungteam bezeichnet ja die Verknüpfung mehrerer Gesetzesvorlagen oder Verträge, die nur zusammengültig sind. Einzeln sind sie unwirksam. Und in diesem Fall, Leopard 2, werden nur geliefert, wenn die USA Abrams liefert. Also damit widerspricht Pistorius den Berichten über einen geplanten Tauschhandel. Und die Frage lautet, entbrennt hier etwa ein Machtkampf zwischen Pistorius und Scholz? Die Bild sagt nicht wirklich, denn auf die Nachfrage, ob Deutschland ohne die USA Kampfpanzer liefern würde, hat Pistorius geantwortet, dass er eine Frage, die eben Scholz mit Biden besprechen müsse, und er selber wollte sich dazu nicht äußern. Aber er hat eben, ich möchte es nochmal wiederholen, wörtlich gesagt, ich bin ziemlich sicher, dass wir in den nächsten Tagen eine Entscheidung dazu bekommen. Wie die aussehen wird, kann ich Ihnen heute aber noch nicht sagen. Tatsache sei aber, dass Deutschland wie in den vergangenen Monaten abgestimmt mit dem wichtigsten NATO-Partner USA handle. Und NATO-Chef Stoltenberg hat vor dem Treffen erklärt, dass er ein Signal erwartet, dass es mehr schwerere Waffen und mehr moderne Waffen für die Ukraine gibt.
Also der Abrams-Panzer ist ja das Pendant zum Leopard 2. Und ich glaube nicht, dass die USA den Abrams-Panzer liefert. Übrigens, das sind ja keine Geschenke der USA, sondern das sind Darlehen, die da stattfinden. Sie stellen ja, wenn nur, die Waffen zur Verfügung. Nein, man will hier offenbar nur den Leo 2 dort reinbringen, damit Deutschland in den Fokus kommt. Man muss wissen, dass der Leo 2 in Deutschland produziert wird. Was auch der Grund ist, warum Polen sagt zum Beispiel, wir können den Leo 2 erst dann in die Ukraine liefern, wenn Deutschland diese Reexportzusage auch dann letztendlich gibt, weil der Panzer ja im Rahmen von bilateralen Geschäften von Deutschland nach Polen erst geliefert werden. Das ist ja ein ganz wichtiger Prozess. Das heißt, Deutschland muss die Entscheidung fällen, weil es ein deutscher Panzer ist. Und damit wird Deutschland in den Fokus kommen, natürlich aus russischer Sicht. Und die Russen merken das, gerade weil Russland und Deutschland durch den Zweiten Weltkrieg, durch den sogenannten Vaterländischen Krieg, ja wirklich noch extrem im Prinzip ein Bewusstsein für diese geschichtlichen Tatsachen hat und dadurch natürlich auch die Gefahr läuft, dass das Volk, was heißt die Gefahr läuft, die Wahrscheinlichkeit groß wird, dass das Volk sich noch mehr mit Putin identifiziert, als es das jetzt schon tut. Und das, obwohl das russische Volk ja aus unglaublich vielen ethnischen und verschiedenen Gruppen besteht. Also Russland ist ja ein extremer Staat mit diversen Völkern. Also die Diversität in Russland ist ja stark ausgeprägt und trotzdem stehen sie alle relativ stark hinter Putin. Und das wird jetzt noch verstärkt.
Es gibt aber Klartext, der aus den USA kommt. Denn da hat man ganz klar Stellung bezogen nach der offenbar unvorsichtigen Äußerung von Olaf Scholz, nämlich nur in Verbindung mit den Amerikanern, die Abrams-Panzer liefern, würde Deutschland sich eben auch für die Lieferung der Leopard-2-Panzer entscheiden. Und die USA haben sich dazu geäußert, und zwar die Pentagon-Sprecherin Sabrina Singh. Die hat gestern vor Journalisten in Washington geäußert, dass die Lieferung amerikanischer Abrams-Kampfpanzer an die Ukraine zum jetzigen Zeitpunkt nicht sinnvoll sei. Wörtlich sagt sie, es macht einfach keinen Sinn, den Ukrainern dieses Mittel zum jetzigen Zeitpunkt zur Verfügung zu stellen. Der Abrams-Kampfpanzer benötige anderen Treibstoff als etwa der Leopard 2 oder der Challenger 2 und sei aufwendiger in der Instandhaltung. Deutschland treffe eine souveräne Entscheidung darüber, wörtlich, welche Waffen es an die Ukraine liefere.
Das wäre schön, wenn man das machen könnte, dass Deutschland tatsächlich souverän entscheiden würde, welche Panzer dort geliefert werden. Allerdings frage ich mich dann, was die Geheimdienste dabei machen, die zum Beispiel sogar nach Kiew direkt fliegen und direkt mit der Regierung in Verhandlungen sind. Das Ganze ist ja ganz offensichtlich so unwahr, wie es hier gerade genannt wird. Und nochmal, man merkt hier sehr deutlich, wie die Grünen, eine Abgeordnete von den Linken, die verteidigungspolitische Sprecherin, ne?
Frau Dagdelen.
Genau, die ganz hervorragend da analysiert hat und hat gesagt, hier wird Deutschland klar ins Feuer gejagt. Und das ist genau der Punkt, wenn man sagt, das ist dann eine souveräne Entscheidung und Polen sagt, wir holen uns die Reexportzusage von Deutschland. Das heißt, Deutschland wird ganz konkret konzentriert wie ein Feindbild gegenüber Russland aufgebaut. Aber ich glaube, dass Russland das auch sehr wohl weiß. Denn wenn ich höre und beobachte, wie die russischen Medien darauf reagieren, dann merken sie sehr wohl, dass Deutschland unter Druck steht und dass die deutschen Menschen, die dort leben, das deutsche Volk, darf man fast schon gar nicht mehr sagen, dass die sich eben halt nicht damit identifizieren, was dort in der großen Politik gemacht wird.
Andreas, wenn aus dem Pentagon klar geäußert wird, dass Deutschland eine souveräne Entscheidung darüber treffe, welche Waffen es an die Ukraine liefert, dann heißt das ja mit anderen Worten, wenn wir das weiterdenken, sollte jetzt am heutigen Freitag in Ramstein die Entscheidung fallen oder vielleicht auch morgen oder übermorgen nach noch mehr hin und her, dass Deutschland liefert, dann ist Deutschland alleine verantwortlich. Ist es das, was man hier ganz klar signalisieren will?
Ganz klar. Denn wäre Deutschland souverän, könnte es reagieren wie die Schweiz. Die Schweiz ist zum Beispiel souverän und sagt ganz einfach, wir haben in unseren Statuten der Verfassung stehen, dass wir grundsätzlich kein Kriegsmaterial in Kriegsgebiete liefern. Punkt. Wir haben in Deutschland aufgebaut, die Grundlage übrigens der Gründung der sogenannten Bundesrepublik, als erstes als Staatsfragment und dann später eben halt als größere Einheit, als Bund, die haben auch ganz klar gesagt, von Deutschland darf nie wieder ein Krieg ausgehen und Deutschland darf sich nie wieder an Kriegshandlungen beteiligen. Und genau das wird hier gerade gemacht. Wäre Deutschland souverän, könnten sie einfach sagen, nein, die Schweiz macht es auch. Aber wo bleibt denn der Druck auf die Schweiz von USA? Merkt man irgendwie nicht. Ab und zu vielleicht mal, naja, ihr müsstet da eigentlich auch was liefern. Aus der Ukraine kommt dann mal die Nachfrage. Das finde ich nicht gut, dass die Schweiz da nichts liefert. Aber das war's auch schon. Auf Deutschland lastet aber eine Betonplatte, dass sie das gefälligst zu liefern haben. Das hat mit Souveränität nichts zu tun. Es tut mir leid.
Und es ist auch so, dass nicht nur das Pentagon Scholz in den Rücken gefallen ist, der ja kurz bevor er diese Aussage gemacht hatte, diese Bedingung an die USA geknüpft hatte, mit Biden telefoniert hatte, mit Joe Biden. Also das scheint abgesprochen gewesen zu sein. Anders kann man das ja gar nicht sich sonst erklären. Und nun sagt das Pentagon, nö, das müssen die Deutschen schön alleine machen. Aber das sind nicht die einzigen, sondern Regierungssprecher Hebestreit. Der hat sich ebenfalls ganz klar dazu geäußert, im Auftrag der Bundesregierung, wo ich eigentlich immer dachte, dass Scholz nun da das oberste Mandat hätte. Also die Bundesregierung, das meldet das Redaktionsnetzwerk Deutschland, die hat klargestellt, dass die Lieferung von Leopard 2 Panzern aus deutscher Produktion nicht abhängig gemacht wird von der Lieferung von M1 Abrams Panzern der USA. Hebestreit hat heute in Berlin gesagt, wörtlich, es hat zu keinem Zeitpunkt ein Junktim oder eine Forderung gegeben, dass das eine zu erfolgen habe, damit das andere erfolgen kann. Hat Scholz da richtig eine auf die Mütze bekommen?
Nein, vielleicht war das ein Versuch von Scholz, dass er da eine Verbindung aufbauen wollte, nämlich mit dieser doppelten Panzerlieferung, sowohl aus USA als eben halt auch aus Deutschland, um den Druck aus Deutschland ein bisschen mehr zu verlagern, auch in USA. Denn er weiß natürlich schon, dass Deutschland grenzmäßig natürlich sehr nah an Russland ist und natürlich im Rahmen einer militärischen Aktion als erstes natürlich Schaden nehmen würde. Also das Ganze ist ein Spiel mit dem Feuer. Und nochmal, was ich interessant finde dabei ist, wie die Presse reagiert und quasi den Krieg regelrecht einfordern will. Das kann ich nicht anders interpretieren.
Ja, und vor wenigen Tagen hat beim WEF in Davos ja auch Henry Kissinger mit seinen 99 Lebensjahren Stellung bezogen, gesagt, bitte, bitte, ihr müsst verhandeln mit Russland, diplomatische Beziehungen wieder aufbauen. Andernfalls wird es sehr gefährlich. Wie ich gestern von der Autorin Miriam Muhm erfahren habe, ist Kissinger wirklich sehr eng ans WEF gebunden. Also auch immer natürlich, das weiß man natürlich auch aus der Geschichte, immer auf Seiten der USA gewesen. Andreas, könnte das einfach nochmal eine Note gewesen sein, die in die Welt geschickt wurde, bevor es richtig kracht?
Ich glaube mal, man versucht auch ein bisschen den Eindruck zu vermitteln, als würde man im WEF und in dieser großen Planung der Ein-Welt-Regierung, die ja auf der Agenda steht, dass da verschiedene Meinungen und Sichtweisen zugelassen werden. Ich glaube, das Ganze gehört zum Spiel. Die Agenda wird 1:1 durchgezogen, aber das Volk oder die Völker, genauer genommen, spielen langsam nicht mehr mit. Und diese Beispiele, dass sich dann unter den Journalisten, wir dürfen nicht vergessen, 50% aller Teilnehmer, die beim WEF teilnehmen, sind aus der Presse, aus der Mainstream-Presse, und Reuters spielt dort eine Riesenrolle. Und wenn man dann sieht, dass sich dort alternative Presseorgane mit eingemischt haben und dann so CEOs wie den Chef von Pfizer oder AstraZeneca beispielsweise versuchen dann zu interviewen, und man merkt, welche, das muss man sagen, erbärmlichen Bilder sie dann abgeben, nämlich indem sie überhaupt nicht reagieren, sondern erschrocken sind darüber, dass da keine Unterstützung der Propaganda der Pharmaindustrie von der Presse kommt, sondern kritische Nachfrage. Das zeigt natürlich schon ganz wertvolle Bilder auch, um eben halt zu weiteren Erkenntnissen zu kommen.
Ich möchte noch ganz kurz einen Satz hier wiedergeben von Herrn Hebestreit im Namen der deutschen Bundesregierung, um eben zu erläutern, dass also die USA niemals irgendwie sich verbunden oder verknüpft gefühlt haben an Bedingungen durch Scholz. Er sagt wörtlich, mir fällt es schwer, mir vorzustellen, dass ein deutscher Bundeskanzler einem amerikanischen Präsidenten irgendwelche Bedingungen diktiert oder Forderungen stellt. Zwar bekräftigt er auch, dass ein abgestimmtes Agieren mit den USA wichtig sei, aber dies sei auch bei den Entscheidungen über die Marder-Schützenpanzer oder die Mehrfachraketenwerfer so gewesen. Aber er sagt eben nein. Also das heißt, es wird von der Bundesregierung öffentlich nochmal beschwichtigt. Das machen wir so nicht.
Man macht auch kein Hehl mehr raus, dass die USA eine Hegemonialmacht ist. Also letztendlich eine unipolare Weltordnung fährt. Das wissen zwar letztendlich alle, aber die Schweigespirale ist offenbar dabei jetzt durchbrochen worden. Man steht offenbar so mit dem Rücken an der Wand aus Sicht der US-Administration, dass man mittlerweile schon Klartext sagen muss, ganz deutlich, und sagen nach dem Motto, das kann ja wohl nicht sein, dass ein deutscher Bundeskanzler einem amerikanischen Präsidenten auch nur irgendetwas sagt, was er zu tun und zu lassen hat. Während andersrum, ich denke an den Anschlag auf die russischen Nord Stream 1 und 2 Rohre beispielsweise, übrigens mit einer Ankündigung von Herrn Joe Biden als US-Präsident, und Herr Scholz stand daneben und hat freundlich gelächelt. Und kurz darauf ist das eben halt durch einen Terroranschlag gegen russisches Eigentum gemacht worden. Und mittlerweile der Westen eben halt auch ganz klar sagt, die Russen waren es nicht. Das war ja der erste absurde Impuls, der sofort kam. Das heißt, dieser Terroranschlag offenbar aus dem Westen gegenüber russischem Eigentum und damit auch gegen Europa und die europäischen Bürger. Das ist wichtig. Der Anschlag geht ja gegen die Menschen, die dann frieren müssen und die dann eben halt ihre Betriebe nicht mehr führen können und keine Kalkulationsgrundlagen mehr haben für ihre Rohstoffe. Das ist wichtig, dass dabei hier dieses Erkenntnis, dass das aufkommt bei uns.
Wichtig ist vielleicht auch noch zu bemerken, dass Polen und Finnland schon angekündigt haben, Leopard 2 Panzer im Europäischen Verbund liefern zu wollen. Herr Hebestreit als Regierungssprecher äußerte, dass es weiterhin keine offizielle Anfrage von Polen gebe, nämlich zur Frage, wie die Bundesregierung reagieren würde, wenn Polen ohne eine Genehmigung liefern würde, sagte Hebestreit, alle unsere Partner wollen sich sicherlich gesetzestreu verhalten.
Da geht es genau um diesen Knackpunkt, den ich vorhin angesprochen habe. Es handelt sich um deutsche Panzer, die in Deutschland gebaut werden, der Leo 2. Und ohne die rechtliche Zustimmung Deutschlands werden die Polen es nicht liefern. Auch wenn sie im Vorfeld schon sagen, es wird geliefert. Das zeigt also im Prinzip, dass der Druck dann auf die deutsche Regierung einfach von Übersee noch einmal kurz erhöht wird und dann nicken sie dann doch ab. Es ist wirklich eine Endzeitstimmung momentan in dieser politischen Lage, die man kaum anders beschreiben kann.
Wir gehen deswegen auch wirklich so lange und ausführlich auf das Thema ein, weil wir es für wichtig erachten, dass man wirklich diesen Verläufen folgen kann. Denn es ist ja doch ein bisschen schwierig, sich durch dieses Gewirr von Meldungen zu arbeiten. Wie würdest du denn einschätzen, Andreas, dass vor wenigen Tagen das Handelsblatt einen Artikel veröffentlicht hat? Und da heißt es, dass die Industrie, die deutsche Rüstungsindustrie, sich auf die Lieferung von Kampfpanzern an die Ukraine vorbereite, und zwar mehr als 100 Kampfpanzer. Neben dem Leopard 2 könnten auch Leopard 1 und das britische Modell Challenger 1 aufgearbeitet und an Kiew übergeben werden, so das Handelsblatt. Die Bundeswehr müsste diesen Überlegungen zufolge keine Einheiten abgeben, was deren Abwehrkraft erhalten würde. Da könnte man ja auch schon fast von einer Entscheidung, die getroffen wurde, sprechen.
Ja, ich frage mich natürlich auch gerade, welche Abwehrkraft da im Prinzip nicht tangiert werden soll. Welche Abwehrkraft? Also die Bundeswehr, die liegt ja selbst aus Sicht der Militärexperten quasi in Trümmern und ist überhaupt nicht verteidigungsfähig. Und unter diesen Bedingungen so etwas zu sagen, ist schon irre. Aber weil man hier jetzt eben halt im Leo 2 auch noch Pendant-Modelle aus anderen Bereichen eben halt hier mit rein interpretiert, die man dann gleichzeitig aus anderen Ländern liefern können. Das zeigt, dass wir eben halt zur Unterstützung des Leopard 2, den man nicht isoliert sehen kann, auch noch weitere Begleitfahrzeuge noch braucht, um das Ganze entsprechend auch abzustimmen militärisch. Also es ist alles schwer zu kommentieren.
Es gibt eine aktuelle Meldung zum letzten Stand in Ramstein, die kommt gerade rein. Die Bild-Zeitung veröffentlicht das. Es wird wohl heute mit keiner Einigung im transatlantischen Panzerstreit gerechnet. Bundeskanzler Scholz soll sich weigern, Zugeständnisse zu machen. Und auch die USA bleiben stur. Am Nachmittag dann auch. Weiterhin keine Einigung. Verteidigungsminister Pistorius sagte am Rande der Ukraine-Konferenz, dass er den Auftrag erteilt habe, Verfügbarkeit und Stückzahl dieser Panzer zu prüfen. Wörtlich, wir bereiten uns für den Fall der Fälle vor. Und für die Ukraine ist das Rammstein-Treffen, wie es heißt, bisher eine einzige Enttäuschung.
Also wir können da natürlich ein bisschen Hoffnung rausschöpfen, wenn wir so etwas jetzt hören, weil auf der Harthöhe, das ist also der Sitz der Bundeswehr, dort sitzen natürlich hervorragende Experten, die nämlich militärisch ausgebildet sind und auch diese dramatische Situation der Bundeswehr auch einschätzen können. Und wenn die natürlich eventuell sogar, was gar nicht so einfach ist, denn es gibt ja auch einen militärischen Abschirmdienst, also wenn die tatsächlich mit Herrn Scholz in Kontakt sind und ihm dann zuflüstern nach dem Motto, pass mal auf, wenn du das und das machst, bedeutet das für dein Land, welches du zu vertreten hast, eventuell einen militärischen Schlag, der hier eintritt und das würde viele Menschenleben kosten, dass er sich dann dagegen weigert. Wie lange er das aufrechterhalten kann, ist die Frage. Und wenn er es aufrechterhalten würde, wie lange er dann noch Bundeskanzler ist, das ist die zweite Frage. Und hier schließt sich dann schon wieder fast der Kreis, wenn es heißt, dass die FDP an bestimmten Stellen zum Thema Energie gerade sagt, wir werden dieses Spiel der Deindustrialisierung nicht mehr mitspielen. Jetzt sind wir wieder im vorvorigen Thema. Und damit könnte natürlich, wenn die FDP aussteigt aus der Koalition, dann letztendlich die gesamte Regierung zusammenbrechen. Und dann würde man eine neue Regierung aufbauen, die dann vielleicht auf der Ebene des Ukraine-Krieges dann wieder neu zu justieren ist. Also es ist schon wirklich unglaublich.
Könnte es aber auch sein, ich verschwöre gerade schon wieder, Andreas.
Nein, Verschwörungstheorie.
Ich erstelle gerade eine Verschwörungstheorie mal wieder. Könnte es aber auch sein, dass das Ganze hier nur Augenwischerei ist und auch das Spiel abgesprochen ist?
Natürlich kann das auch sein. Es ist die Möglichkeit der Hoffnung. Aber auch wenn, wie gesagt, ich habe ja gerade schon gesagt, wenn Scholz es ernst meinen würde und sich kritisch gegen USA an der Stelle stellen würde, dann würde man ihn vermutlich auswechseln. So einfach ist das. Das ist kein großes Problem, denke ich mal, bei den Machtverhältnissen. Aber es kann natürlich auch einfach nur zum Spiel gehören. Wir sollten aber auch die Akteure nicht alle überschätzen. Man hat auf der alternativen Szene, wenn man dieses Riesensystem sieht und diese Milliarden, die da im Hintergrund stehen, es geht ja auch um Geld und um Oligarchen, die dahinter stehen, nämlich die in der Rüstungsindustrie investiert sind, die Lobbyisten, die ja auch viel Steuerungselemente haben. Also ich glaube ganz ernsthaft, dass an der Stelle wir genau hingucken müssen und es besteht trotzdem aus Menschen. Und es gibt immer noch Menschen in der Politik und auch in den Konzernen und auch bei der Armee, die charakterstark sind, sich und dagegen mit Zivilcourage stellen, weil sie merken, es läuft etwas aus dem Ruder und wir spielen hier mit dem Dritten Weltkrieg.
Ja, und es sind Menschen, wie du schon gesagt hast, die alle eine Seele haben. Es gibt übrigens keine entseelten Menschen, sonst könnten sie nämlich nicht mehr atmen und wären nicht mehr am Leben. Das lernen wir unter anderem in dem Buch von Christopher Vasey, Das Blutgeheimnis, der also genau klarstellt, wo die Seele im menschlichen Körper verankert wird. Und wenn sie da nicht mehr verankert ist, das ein Leben nicht möglich ist. Also, es gibt keine entseelten Menschen, es gibt seelisch-schwache Menschen und es gibt übrigens auch keine Reptilien und Echsen.
Das fällt mir gerade dabei ein. Es ist schön, dass du es gerade sagst noch dabei. Ja, es gibt ja dann die gute Nachricht an der Stelle, weil es wirklich Menschen gibt, die glauben, dass Reptiloiden, was immer das sein mag, dass sie dann Menschen tatsächlich dann übernehmen, also quasi wie eine Seele quasi fungieren oder eben selbst den menschlichen Körper nutzen können. Das ist so absurd und das lässt sich natürlich anhand der Schöpfungsarchitektur und der Gesetze der Natur eindeutig widerlegen, wenn man sich damit beschäftigt. Das ist der Grund, warum wir immer wieder im Lichte der Wahrheit arbeiten. Nicht, weil wir irgendeinem Buch verfallen sind. Auch das möchte ich mal ganz deutlich sagen. Sondern weil es darum geht, die Schöpfungsgesetze wirklich zu studieren. Und aus diesem Grunde können wir an der Stelle entspannt sein. Ein Herr Harari widerlegt sich selbst mit seinen eigenen Aussagen, indem er die Menschen, wie gesagt, als Kohlenstoffhaufen bezeichnet, die man quasi durch Chips regelrecht programmieren und steuern kann. Das ist einfach eine krude Verschwörungstheorie, genauso wie diese Geschichte mit den Reptiloiden. Auch wenn ich jetzt weiß, dass ganz viele Leute das ganz doof finden, auch mit den UFOs und so weiter. Kinders, lasst uns auf die wesentlichen Dinge konzentrieren, auf der Ebene hier, wie wir hier zum Beispiel reden, militärisch, sachlich und auch ökonomisch, aber vor allem eben halt auch auf der geistigen Ebene im Rahmen der Gesetze der Natur, denen wir allen unterliegen. Und wenn wir da wieder hinkommen, in die Demut uns diesen Gesetzen der Natur wieder klar unterordnen, auch unterordnen wollen und quasi diese Spiele, die man uns vorgibt mit außerirdischen Reptiloiden und so weiter, dass wir die einfach nicht annehmen, auch wenn wir das sollen. Denn ich gehe davon aus, dass diese Dinge auch regelrecht gestreut werden in der alternativen Szene vom System, um die Verwirrung nach oben zu bringen. So, jetzt habe ich es gesagt. Also bleibt entspannt. Die Welt ist auch so spannend genug. Da brauchen wir nicht noch irgendwelche Sonderfiguren.
Ich sehe schon die Mails, die da jetzt wieder reinkommen, dass du was übersehen hast bei den Reptiloiden. Egal. Übrigens, zu diesem Thema, das du jetzt gerade dankenswerterweise hier eingebracht hast, nämlich worum es in dieser Zeit für uns alle wirklich geht, gibt es in unserem Kongress vom 10. bis 12. März einen super Referenten, Christopher Vasey, ja, der einen Vortrag hält. Er wird zu diesem Thema übrigens auch demnächst ein Buch veröffentlichen. Vielleicht kommt das sogar zeitgleich mit dem Kongress raus. Und zwar über die Verstandesherrschaft. Nicht über den Verstand, der Mensch besteht ja aus zwei Teilen, Verstand und Geist oder Seele. Und beide Säulen sind wichtig, genutzt zu werden, während aber die Seele oder der Geist als Hauptakteur agieren sollte, ist es der Verstand, der als Werkzeug benutzt werden muss. Und Christopher Vasey zeigt anhand von auch historischen Entwicklungen der Menschheit auf, wie weit sich das in die falsche Richtung verlagert hat, sodass jetzt der Verstand herrscht über alles und das Warme, der Geist, das Pulsierende, das Leben mehr und mehr unterdrückt wird. Da muss man sich ja eigentlich auch nicht wundern, dass die Entwicklung Richtung künstliche Intelligenz, Roboter, digitale Identität geht.
Ja, genau das ist das, was wir hier lernen müssen. Und Christopher Vasey erklärt das. Und jetzt kommt wieder eines dazu. Es geht nicht darum, dass alles geglaubt werden soll. Es geht nicht um Glauben, nicht um Religionen. Es geht nicht um irgendwelche Geschichten, die der eine so sieht und der andere so sieht, sondern es geht darum, diese Aussagen wirklich im Detail zu prüfen und es nicht einfach nur hinzunehmen. Aber diese Prüfung, die findet auf zweierlei Basis statt. Einmal auf der Verstandesebene, aber dann auch noch auf der sogenannten Empfindungsebene. Und es gibt diese Intuition, diese Empfindung. Und wenn man das wieder wirklich lernt, an sich selber studiert, das ist genauer als jedes Instrument mit einem Zeiger, der irgendeine konkrete Zahl anzeigt. Und dann kann man relativ schnell feststellen, es ist alles logisch ineinander und es gibt nicht eine Unlogik, wie bei der Mathematik, dass man bei unendlich viel Zahlen hinterm Komma irgendwann runden muss und dadurch die Zahl falsch wird, sondern man kann hier ganz konkret eins zu eins die Dinge dann irgendwann erkennen und studieren. Und dann macht es auch wesentlich mehr Freude, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen, weil man andere Ordnungselemente in sich vereint hat.
Vasey arbeitet ja auch auf der Grundlage der drei Bände im Lichte der Wahrheit, die drei grünen Bücher, wo die Gesetze dementsprechend beschrieben werden. Andreas, wir haben jetzt ganz viele westliche Stimmen hier erklingen lassen zum Thema Panzerlieferung ja oder nein. Was sagt denn Russland dazu? Das wollen wir auch noch ganz kurz abgleichen. Dazu hat sich nämlich geäußert der Kreml-Sprecher Dmitri Peskow. Er sagt, die Lieferung von westlichen Kampfpanzern an die Ukraine werde Russland nicht am Erreichen seiner Kriegsziele hindern. Wörtlich, es lohnt sich hier nicht, die Bedeutung dieser Lieferungen zu übertreiben hinsichtlich ihrer Fähigkeit, etwas zu ändern. Das hat er heute gegenüber der Nachrichtenagentur Interfax gesagt. Und Peskow begründete dies unter anderem mit Problemen beim Nachschub, der Munitionsversorgung und der Wartung der Panzer. Er sagt wörtlich, der Westen hat die dramatische Wahnvorstellung, dass die Ukraine Erfolg auf dem Schlachtfeld haben könnte. Es werde jedoch nichts ändern mit Blick auf den Vormarsch Russlands auf dem Weg zum Erreichen seiner Ziele, zitiert ihn hier auch Welt Online. Der Konflikt in der Ukraine entwickle sich laut den Worten von dem Kreml-Sprecher Peskow in einer Aufwärtsspirale. Dennoch kritisierte er die geplanten Waffenlieferungen als Eskalation des Konfliktes. Also das heißt mit anderen Worten, man ist nicht amüsiert, scheint das aber nicht besonders ernst zu nehmen.
Naja, natürlich ist man nicht amüsiert, um Himmels Willen. Das ist ja eine furchtbare Situation. Auch die Russen haben ihre Soldaten, die ja verheizt werden dort in diesen Kriegen. Das ist ja auch nicht zu unterschätzen, wie viel Leid da eigentlich entsteht in der Geschichte. Aber was hier der Sprecher der Duma im Kreml natürlich sagt an dieser Stelle, ist nichts anderes als das, was angekündigt wurde schon vor Jahren, dass das passieren wird, wenn es nicht in irgendeiner Form ein Einlenken gibt einer ordentlichen Diskussion mit dem Westen. Und das ist eben halt diese NATO-Osterweiterung, die stattgefunden hat. Wie gesagt, vor 100 Jahren wäre ja alles, was Europa ist, Osten gewesen und alles, was jenseits des Atlantiks ist, eben Westen. Das hat sich eben halt massiv geändert. Insofern nichts Neues.
Immer wenn du NATO sagst, dann höre ich Nahtod. Ist komisch, ne?
Ja, passend tut's ja irgendwie.
Also auf jeden Fall, Russland hat sich nochmal geäußert zu der Sache und zwar in Person des Direktors des zweiten Departments für GUS-Staaten des Außenministeriums der Russischen Föderation. Der Mann heißt Alexei Polischuk, Entschuldigung, so heißt er. Und da geht es nochmal um die Friedensgespräche, die auch Herr Kissinger vorgeschlagen hat. Und hier ist also folgende Stellungnahme auch auf der Webseite der russischen Botschaft zu finden. Es ist schwierig derzeit, sagt Herr Polischuk, über die Zukunft einer diplomatischen Lösung des ukrainischen Konfliktes zu sprechen. Im Grunde genommen haben wir nichts mit Kiew zu tun. Es ist nur ein Mittel in den Händen des Westens, vor allem der USA. Russland steht eigentlich nicht der Ukraine entgegen, sondern einem nordatlantisch-ukrainischen rüstungsindustriellen Konglomerat, in dem die Ukraine die Rolle eines Werkzeugs für einen militärischen Kampf gegen Russland spielen und die Mitglieder der Allianz, des Hinterlandes und eines Lieferanten von Waffen, Aufklärungsdaten und Zielangaben.
Also ich kann das schwer kommentieren, weil ich muss ehrlich sagen, das kommt jetzt zwar aus Russland, aber es ist eine differenziertere Analyse als das, was ich aus dem Westen lese im Moment, wo es einfach nur einen Bösen gibt, der als Diktator oder sonst was bezeichnet wird und der will mehr oder weniger Europa überfallen und mehr oder weniger ins Russische Reich überführen. Also ich kann das eigentlich nicht weiter kommentieren, sondern nehme zur Kenntnis, wie Russland das sieht. Und ich vermute mal, dass er mit dieser Argumentation auch das russische Volk, was ja sehr weit geprägt ist, das geht ja bis Wladiwostok an die koreanische Grenze am Chinesischen Meer raus, dass er die damit erreicht.
Auf jeden Fall wird hier auch noch mal daran erinnert, wer aus Sicht Russlands die Friedens- bzw. diplomatischen Verhandlungen nicht aufgenommen hat. Also Russland habe sich nie geweigert, heißt es hier, Verhandlungen zu führen. Ende Februar 2022 nahmen wir Kiews Vorschlag entgegen und haben Ende März, Anfang April nach mehreren anstrengenden Gesprächsrunden in persönlichen und Videoformaten eine gegenseitig akzeptable Verständnisbasis erreicht. Kiew hingegen hat den Verhandlungsprozess unerwartet unterbrochen. Offensichtlich, so heißt es hier aus russischer Sicht, nach dem Willen der Angelsachsen, die eine friedliche Regelung fürchteten. Unsere Vorschläge vom 15. April 2022 blieben dabei unbeantwortet. Vielleicht noch mal ganz wichtig, das vorzulesen, wie Russland das sieht. Und wir werden jetzt einfach die Ergebnisse von Rammstein abwarten. Natürlich werdet ihr hier in unserem Kanal weiter auch auf dem Laufenden gehalten. Wir wechseln zum Schluss das Thema, Andreas. Es gibt einen Artikel, der ist erschienen bei, ich glaube, der Welt. Du wirst hier bei der Welt, bei Welt Online. Und zwar geht es um das große DAX-Unternehmen, das größte übrigens, das größte DAX-Unternehmen der Frankfurter Wertpapierbörse, das diese verlassen will. Das ist der Gigant Linde. Linde, früher kannte die kluge Hausfrau alles Mögliche von Linde, nämlich Haushaltsgeräte, aber inzwischen sind die natürlich auch viel weiter entwickelt. Die Anteilseigner haben vorgestern auf einer außerordentlichen Hauptversammlung beschlossen, dass eben das Unternehmen die Frankfurter Wertpapierbörse verlassen will. Als Termin für den Rückzug wird schon der 1. März anvisiert und das ist doch ein ungewöhnlicher Vorgang, wenn nicht vielleicht sogar ein äußerst kritischer Vorgang für die gesamte deutsche Wirtschaft. Was passiert da gerade, Andreas?
Also bei solchen Informationen bekomme ich auch Gänsehaut. Also es geht um ein Unternehmen, Linde kennt jeder, 1879 gegründet, ein DAX-Unternehmen, also ein börsennotierter Industriekonzern, allerdings jetzt mit Sitz im irischen Dublin. Also 2018 wurde nämlich die deutsche Linde mit dem US-amerikanischen Konkurrenten Praxair verschmolzen. Und das ist schon ein an sich fragwürdiger Vorgang, denn dieses US-Unternehmen wurde vom selben Firmengründer, nämlich Karl von Linde, in den USA vor langer, langer Zeit gegründet, aber im Rahmen des Ersten Weltkriegs enteignet und damit zum Konkurrenten der deutschen Linde AG. Also durch diese Fusion 2018 kam also nun auch die deutsche Linde unter den Einfluss der US-Oligarchen. Wir sollten uns vielleicht als erstes einmal die Aktionärsstruktur des Linde-Konzerns ansehen, der ja so deutsch klingt. um die Interessen der Akteure bei diesem gewaltigen Vorgang zu erahnen. Also der größte Anteilseigner offiziell ist die Linde PLC, das ist die Unternehmensform, selbst mit 11,14%. Klingt erstmal gut, Unternehmen können selbst ihre Aktien halten, das ist kein Problem. Aber was kommt dann? Die Vanguard Group mit 9,2. Und dann kommt die nächste Vanguard Group Incorporated, das ist die sogenannte Subfiler mit 8,92. Und dann finden wir wieder irgendwo die Vanguard Group und dann sogar noch ein drittes, viertes Mal. Und dann stellen wir fest, dass die Vanguard Group übertragen gesehen mit fast einem Viertel des gesamten Konzerns beteiligt ist. Das geht nämlich auf 23% ungefähr raus. Und dazu finden wir natürlich noch BlackRock und so weiter, die üblichen, die wir immer wieder haben. Also rein amerikanische Konzerne. Man kann also diese Aktionärsstruktur erkennen als durchaus US-geprägte Architektur.
Ja, eines klassischen Kapitalsammelbeckens, wie du immer so schön sagen würdest. Was heißt aber, beziehungsweise wie interpretierst du diesen Vorgang, das deutsche Vorzeigeunternehmen nun aus dem DAX zu nehmen?
Ja, das ist schon ein wichtiger Vorgang. Ein weiterer Angriff dieser US-Oligarchen gegen den Wirtschaftsstandort Deutschland und Europa, den interpretiere ich rein. Und das passt alles ins Bild. Und ich setze diese Vorgänge auch in den Kontext mit den Abwerbungen der noch funktionierenden deutschen Unternehmen in den USA, in die USA, die also in die USA abgeworben werden sollen. Dafür hatte ja der Kongress, haben wir oft drüber gesprochen, speziell ja einen Milliardenetat zur Verfügung gestellt, angeblich um die Inflation zu reduzieren, um diesen Wirtschaftskrieg gegen Deutschland mitzufinanzieren. Das ist ein Wirtschaftskrieg, so sehe ich das. Ich interpretiere ja nur. Das Verrückte ist aus meiner Sicht, dass es völlig offen vor unser aller Augen abläuft, aber die auferlegte Schweigespirale selbst bei vielen Wirtschaftsexperten und Journalisten, die dermaßen dort im Griff ist, diese Gedanken auf keinen Fall zu formulieren. Also wir erkennen hier aus meiner Sicht ein hegemoniales Verhalten der US-Steuerer weit oberhalb der politischen Akteure.
Jetzt muss ich nochmal fragen, wie wichtig ist denn der Linde-Konzern für den DAX? Du hast gestern zum Beispiel, als wir schon mal drüber gesprochen haben, gesagt, dass der Konzern ja alle anderen Unternehmen im Leitindex überragt.
Naja, Linde wird aktuell mit 157 Milliarden Euro bewertet. Das ist also noch vor dem zweiten, das ist der Software-Riese SAP mit 126 Milliarden. Vielleicht dann kommt die Firma Siemens mit Technologie mit 116 Milliarden und die Deutsche Telekom. Also mit 157 Milliarden steht die Linde ganz oben und die wird nun rausgenommen. Also für die Konkurrenzfähigkeit des Finanzplatzes Deutschland ist der Abschied des Weltkonzerns vom Frankfurter Listening ein wirklich schwerer Schlag. Der juristische Sitz befindet sich ja eh schon im irischen Dublin. Und wie der Linde CEO, Lambardes heißt er, haben auch zahlreiche andere Vorstandsmitglieder ihren Lebensmittelpunkt bereits in den Vereinigten Staaten. Und so fand übrigens auch die außerordentliche Hauptversammlung von Linde, die über den Rückzug entscheidet, an der Ostküste in der USA statt. Also auch ganz wichtig. Also früher kam einem der Begriff der feindlichen Übernahme sofort in den Kopf bei dieser Art Vorgänge.
Hat es ja schon ein paar in der Vergangenheit gegeben. Jetzt wird aber gerade Deutschland als NATO-Mitglied und auch der starken Anbindung zur US-Administration, da haben wir ja nun heute schon hinreichend auch drüber gesprochen, nach dem Zweiten Weltkrieg als der große Freund des westlichen Bündnisses bezeichnet. Inwieweit ordnest du ein, dass deutsche Unternehmer und Experten aus der Wissenschaft diese Vorgänge dieser zweifellos schweren Schädigungen aktuell des Standortes Deutschland durch bestimmte US-Akteure ebenso einschätzen, wie du es eigentlich machst?
Ja, wie gesagt, es ist die Schweigespirale, die hier wirkt. Wer aufmuckt und die Vorgänge kritisch hinterfragt, der wird im ersten Schritt ignoriert, kennen wir. Und wenn das nicht reicht, medial vernichtet. Wenn das nicht reicht, kann es sogar noch weitergehen. Also das bedeutet natürlich auch eine finanzielle Vernichtung. Und wer traut sich bei dieser Bedrohungslage den Mund aufzumachen? Also hinter den Kulissen höre ich oft ganz andere Aussagen. Und ich habe ja diverse Kontakte zu einigen Leuten, die große Unternehmen steuern oder auch in den Führungsgremien sitzen und die Krisensitzungen dort mitverfolgen.
Und was glaubst du, wie diese ganze Entwicklung, die wirklich erschütternd ist für Deutschland, wie die weitergehen wird?
Es scheint eine Agenda vorzulegen, die ziemlich eindeutig den europäischen Wirtschaftsstandort als Mitbewerber der Weltwirtschaft auszuschalten versucht. Haben wir oft drüber gesprochen. Denken wir allein an die aktuelle Forderung der EU, die ich ebenfalls den US-Oligarchen zuordnen, also die EU, den Wiederaufbau der Ukraine durch die europäischen Länder zu finanzieren. Das ist ja momentan in aller Munde. Die EU hat ja ihre 1,8 Billionen Euro Reserven, die zu einem wesentlichen Teil aus deutschen Steuern zustande kamen. 1,8 Billionen sind 1.800 Milliarden. Die sind mittlerweile verbraucht. Da wurden zum Beispiel Unterstützungsmaßnahmen gemacht für die europäisch geschädigten Unternehmen, die durch die irrsinnige Pandemiepolitik erst entstanden sind. Oder aktuell werden auch gigantische Summen genutzt, um angeblich den Angriff der US-Administration im Rahmen der Abwerbung, was wir gerade gesagt haben, der deutschen Unternehmen nach USA zu entgegnen. Also es ist schon alles ziemlich irre.
Es ist spannend, dass ja auch in deutschen Medien zunehmend Experten zu Wort kommen, die diese Missstände beklagen, die langsam erkennen, wo die Reise hingeht. Andreas, diese neu geforderten Gelder, die natürlich über neue Verschuldungen wiederum der EU-Bürger zustande kommen, sollen ja, wie es heißt, den Wiederaufbau der Ukraine möglich machen. Grundsätzlich würde es ja auch so Sinn machen.
Also ein Wiederaufbau macht immer Sinn, aber machen wir uns nichts vor. Die USA haben gigantische Rüstungsgüter der Ukraine zur Verfügung gestellt, von USA aus. Das waren und sind keine Geschenke, sondern das sind Darlehen und die will man zurückgeführt haben. Übrigens steht gerade aktuell ja Larry Fink, das ist der Chef vom BlackRock-Konzern, mit der ukrainischen Regierung ja in sehr engem Kontakt. Was macht er da eigentlich? Na gut, also kurz, ob die geforderten EU-Aufbaugelder wirklich diesem Ziel zugeführt werden oder direkt den US-Kapitalsammelbecken zurückfließen, womit nämlich gerade die Rüstungsgüter gebaut werden, das darf hier hinterfragt werden. Ich halte es für sehr gut möglich, dass die Europäer die Rüstungskosten für die Ukraine zu bezahlen haben, wieder eine Umverteilung der europäischen Volksvermögen an die US-Investoren.
Mir fällt bei deinen Ausführungen hier ein Satz ein, den Gabor Steingart an seinen Artikel neulich bei Focus ganz unten zum Schluss hingeschrieben hat, nämlich Russland führt Krieg gegen die Ukraine und Amerika gewinnt. Also das scheint ja wirklich in unmittelbarem Zusammenhang zu stehen. Und wir kommen gerade von der Linde-Thematik wie durch Zufall auf Umwegen zur Ukraine-Kriegsfinanzierung. Offenbar kann man hier wirklich Zusammenhänge interpretieren.
Mit Sicherheit. Das ist zumindest das, was ich immer wieder versuche und was wir hier auch immer wieder besprechen an unserem ominösen Küchentisch. Einzeln gesehen sind das alles völlig unterschiedliche Themen. Aber aus der Adlerperspektive, und die lieben wir hier, da lassen sich so gesamte Entwicklungen, die wir hier gerade verfolgen, viel besser einordnen. Und das ist das, was wir überhaupt erstmal wieder neu lernen müssen, den Gesamtzusammenhang zu erkennen. Und das wünsche ich mir vor allem für einige führende Personen in der Presselandschaft.
Ja, ein großes Erwachen geht über die Welt und man hofft und drückt die Daumen, dass es die Richtigen auch irgendwann trifft. Andreas, eigentlich sind wir fast am Ende. Vielleicht noch eine Bemerkung. Darüber hatte ich gestern auch im Vorfeld mit der Autorin Miriam Muhm gesprochen, die ja über das WEF ein wirklich interessantes Buch geschrieben hat, Die Krake von Davos. Warum es die Krake heißt, das wird sie dann da auch erklären. Und dieses Davos, dieses WEF, das sich ja sehr siegessicher gilt, beziehungsweise deren Akteure, so sicher scheint das alles gar nicht mehr zu sein. Nämlich das Mainstream-Blatt aus der Schweiz, Der Blick. Die haben getitelt Meuterei gegen Klaus Schwab, WEF 2023 in Davos. Und da heißt es, dass, da wird auch der britische Guardian mitzitiert, auch eine Mainstream-Zeitung, dass offenbar von mehreren Gruppen gleichzeitig Klagen gegen Klaus Schwab immer lauter werden, die unzufrieden sind mit ihm, dem Gründer, der 84 Jahre alt ist und so eindrucksvoll über den Great Reset und das Jahr 2023 spricht. Also die eine Gruppe, heißt es, besteht aus aktiven und ehemaligen Mitarbeitern des WEF. Da heißt es wörtlich, das ist ein Zitat im Guardian: Als Klaus Schwab 1938 geboren wurde, gab es 122 der heute weltweit bestehenden 195 Länder noch gar nicht. Dadurch sei er niemandem mehr Rechenschaft schuldig, weder innerhalb noch außerhalb der Organisationen. Der zweite Kritikpunkt ist das Fehlen einer klaren Nachfolgestrategie. Da heißt es wörtlich von dieser anderen anonymen Gruppe von Mitarbeitern: Nicht nur gibt es keinen klaren Nachfolger, Schwabs Managerboard ist ein Nest von Schlangen, die sich, sobald der alte Mann stirbt, gegenseitig an die Gurgel springen werden. Und noch eine gleiche Stoßrichtung sieht es eine Gruppe oder kommt von einer Gruppe von Unternehmern, die nämlich das Forum sponsern. Das kostet viel Geld, wenn man da sponsert, wenn man da Mitglied sein möchte. Also laut Miriam Muhm mindestens $600.000 pro Veranstaltung. Und diese Veranstaltung WEF soll in diesem Jahr fast $400 Millionen kosten. Aber da kommt ja eben auch Geld von den Geldgebern rein. Und die sagen eben auch: Es gibt keine Nachfolgestrategie. Es wird eben jetzt spekuliert, dass Schwab das gar nicht noch lange machen kann. Sind es die eigenen Familienangehörigen von ihm? Er hat ja einen Sohn und eine Tochter. Oder wer wird das Ganze machen? Und weißt du, wer ganz vorne mit im Rennen ist?
Na?
Dein Freund Philipp Rösler.
Nein. Oh, wow. Der Augenarzt. Das... Der vietnamesische Augenarzt. Ja, das ist ja wunderbar. Also wir sehen hier, dass hier offenbar diese Geschichte sich wirklich reimt und nicht nur direkt wiederholt, aber reimt, so wie wir das immer wieder dargestellt haben. Mark Twain hat das damals so in einem Zitat gebracht. Ich glaube auch, es gab schon viele Phasen in der Geschichte der Menschheit, wo einzelne, fast unschlagbar wirkende Personen die gesamte Welt auf sich vereinen wollten. Das große, den großen Lebensraum in allen Richtungen gesehen haben, große Imperien aufbauen wollten. Und sie sind alle aus den Geschichtsbüchern wieder verschwunden, im Nichts. Und das macht uns Mut. Und ich glaube, hier sehen wir eine Tendenz, die typisch ist. Und wenn wir wirklich versuchen wollen, wieder in eine lebenswerte Welt zu kommen, kommen wir um die Anerkennung der Gesetze der Natur nicht umher. All diese wider der Gesetze handelnden Personen radiert die Natur einfach irgendwann weg. Und das ist der Grund, warum wir auch immer guter Dinge sind.
Ja, es wird ein Wimpernschlag gewesen sein, irgendwann im großen Laufe und Flusse unserer Geschichte. Und die Menschen werden sich anschauen und sagen: Wie konnte das überhaupt möglich gewesen sein? In diesem Sinne, ihr Lieben, das war's für heute. Andreas hat die Kapelle schon spielen lassen. Das heißt, jetzt ist wirklich Ende mit diesem Podcast. Wir hören uns zum Abendgebet wieder. Und was Andreas macht, das wisst ihr jetzt. Andreas, brauchst es nicht zu sagen.
Ich mache Kaffee. Alles Liebe, ciao, ciao.
Bis später.